Heute Morgen. Um Glauben und um Kraft. Und wenn ich mir den bisherigen Verlauf unseres Gottesdienstes anschaue, dann fällt mir auf, dass das auch mit praktischen Anwendungen schon begonnen hat. Ich habe Kraft gespürt, ihr auch? Und ich habe auch Kraft gesehen, ich weiß nicht, kann ich es nur schätzen, 20-40% derer, die heute für Heilung gebetet haben, haben Heilung empfangen. Das ist Kraft, oder? Das ist nicht Zufall oder mal schauen, was passiert. Da ist was passiert. Und das wird mehr in unseren Reihen. Das wird nicht nur mehr durch die Pastoren oder durch die Zellleiter, es wird mehr durch dich und jeden anderen, der sich zu dieser Gemeinde zählt und der Heilung erkannt hat als Priorität von Gott. Nicht nur, weil er uns liebt, sondern auch, weil er die liebt, die ihn noch nicht kennen. Von der Apostelgeschichte an hat Gott immer Heilung benutzt, um die Aufmerksamkeit von verlorenen Menschen auf sich zu ziehen, die dann ihm nachgefolgt sind und oft dann große Taten für ihn vollbrachten. Die Bibelstelle für diese Predigt und für dieses Jahr ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 5. Das ist unser Motto als Christuszentrum für 2015. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Dieses Zitat stammt aus dem ersten Brief an die Korinther. Korinth, eine alte griechische Stadt, war in vielerlei Hinsicht die wichtigste griechische Stadt zu Paulus Zeiten. Die Korinther waren sehr stolz auf ihren Intellekt. Sie hatten großen Reichtum und waren moralisch verdorben. Die Stadt war dafür bekannt, dass man dort alle seine Wünsche befriedigt bekam. Korinth war sowas wie das Paradies der Sünder. Man konnte alles finden. Die Gemeinde dort bestand hauptsächlich aus Heiden, die von ihrer Bekehrung und vor ihrer Bekehrung in Religionen und Lebensweisen involviert gewesen waren, die den wahren Gott verwarfen und vielen falschen Göttern dienten. Leute bekamen von Paulus diesen Brief mit diesem Zitat geschrieben. Damit euer Glaube nicht Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Nun, ich glaube, es gibt drei Arten von Menschen. Zumindest sehe ich das so im Neuen Testament. Da gibt es einmal Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben und nach ihrem eigenen sündhaften Wesen leben. Das heißt, die gegen Gott und auch gegen seine Maßstäbe verfolgen, sei es wissentlich oder unbewusst. Die zweite Gruppe von Menschen sind die, die Gottes Vergebung angenommen haben und durch den Glauben an Christus in eine persönliche Beziehung zu Gott stehen und getreten sind. Also die ersten leben in Sünde, haben Gott nicht gekannt. Die zweiten haben Gott kennengelernt. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Gläubige, die weiterhin ihren eigenen Wünschen nachgehen, wenn es ihnen passt und ihren eigenen Absichten dient. Obwohl sie Gott nicht verworfen haben, gehen solche weltlichen Christen oft Kompromisse mit Aktivitäten und Verhaltensweisen ein, durch die sie dem Einfluss des Bösen ausgesetzt werden. Nun, da kann man jetzt viele Dinge einsetzen. Das fängt bei Männern oft bei Pornografie an, bei Frauen vielleicht beim Negativreden, Tratschen, sagt man dazu bei uns in Hessen. Und so können wir jetzt eine ganze Reihe von Kompromissen erwähnen, wo Christen Dinge tun, wo sie eigentlich wissen, die sind falsch. Aber naja, vielleicht hat man es schon immer so gemacht oder man will im Umfeld nicht weiter auffallen und so weiter und so fort. Paulus schreibt hier in dieser Bibelstelle zu Gruppe 2 und zu Gruppe 3. Er schreibt also nicht zu den Sündern, nicht zu den noch nicht Jesus-Nachfolgern, sondern er schreibt zu denen, die Jesus nachfolgen und zu denen, die Jesus halb nachfolgen. Und von beiden Gruppen scheint es in Korinth einige gegeben zu haben. Korinth war nicht die allerheiligste Gemeinde. Lest mal die beiden Korintherbriefe und ihr, was da alles so vonstatten ging, auch an Sünde in der Gemeinde. So, ist nichts Neues, wenn das in unserer Gemeinde mal passiert oder in Gemeinden unserer Zeit. Das Problem hatten die Leiter schon früher. Doch kommt biblischer Glaube erst zur Wirkung, wenn er ausgesprochen und ihm gemäß gehandelt wird. Ich hatte ja in der Einleitung von Makaira gesprochen, von diesem Kurzschwert, diesem dolchähnlichen Schwert, was auch in der römischen Waffenrüstung enthalten war und was beschrieben wird in Epheser 6 als das Schwert des Geistes, was auf kurze Distanz sehr brutale Wunden reißt und Leute eben grausam und lange sterben lässt, weil diese Dinge nicht mehr verheilbar oder behandelbar waren, auch damals nicht. So, darum geht's. Das ausgesprochene Wort verleiht dem Wort Gottes die zweite Schneide. Die erste Schneide hat es, wenn es Gott spricht, die zweite Schneide hat das Wort, hat das Schwert, wenn wir es aussprechen, das, was Gott gesagt hat. Echter Glaube ruht also auf Gottes Fähigkeiten und nicht auf unseren eigenen Stärken. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe immer wieder Christen erlebt, die ein schwaches Selbstbewusstsein hatten und glaubten, naja, ich habe nicht viel zu bieten, ich habe keine großen geistigen Erfahrungen, ich habe auch keine große Ausbildung oder bin noch nicht so viele Jahre im Glauben, deswegen kann ich ja nichts tun. Wenn das so wäre, gäbe es diese Gemeinde nicht. Denn ich hätte all die Dinge sagen können, als Gott mich berief, meiner Generation zu dienen, auf eine Art und Weise, die heute als Pastor sichtbar ist, damals aber überhaupt nicht klar war, was daraus würde. Und es war erstmal nur eine Zellgruppe. Es war eine Kleingruppe, die Familie und zwei, drei Leute mit dabei. Und das war, was wir waren. Und wir hatten keine Ahnung, irgendwas. Wir haben die Bibel zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal durchgelesen. Ich hatte kaum was überhaupt jemals darin gelesen. Und wisst ihr, es liegt nicht an deiner Fähigkeit, dass Gott dich gebrauchen kann. Es liegt an seiner Kraft. Warum sagt er denn, dass seine Kraft in der Schwachheit zur Vollendung kommt? Das bedeutet doch, dass die Schwachheit wie eine offene Tür für seine Kraft ist und unsere Stärke wie eine Schranke. Und wenn meine Stärke so groß ist, mein Selbstbewusstsein vielleicht oder meine Ausbildung, mein Intellekt, mein Ausbildungsgrad, vielleicht diverse Titel oder Positionen in Firmen, dann kann das eine Schranke sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Du kannst Geschäftsführer der größten Firma der Welt sein und völlig demütig im Herzen, weil du weißt, du dienst. Du dienst ihm, egal wo Gott dich hinstellt. Aber du kannst auch schon ein kleiner, popliger Abschlussleiter sein oder Geschäftsstellenleiter und bist so zu, weil du so in deinem Stolz drin steckst, du kriegst gar nicht mehr mit, zu ihm längst nicht mehr dienst. Es geht um Gottes Fähigkeiten. In Markus 11, und da möchte ich drüber reden, wir reden über den ersten Punkt jetzt, über Glauben. Und zwar euren, euer Glaube. Markus 11, 22 bis 26, eine der wichtigsten Stellen, wenn wir uns über Glauben unterhalten. Jesus kam ja gerade, es war in der Woche, Fastenwoche, sonst war er im Tempel, hat da Aufruhr gemacht. Auf dem Weg dahin wollte er was essen, fand diesen Feigenbaum. Der Blätter trug aber keine Früchte, was sehr ungewöhnlich ist. Normal zeigt ein Feigenbaum damit an, dass er Früchte hat, obwohl es nicht die Zeit der Feigen war. Und Jesus hat ihn verflucht, den Baum. Und dann ging er hin, hat die zweite Tempelreinigung vorgenommen, hat richtig Ruhe gemacht da und ging dann nachts wieder zurück. Morgens kamen sie wieder an demselben Baum vorbei und er war von der Wurzel her verdorrt. Also nichts mehr mit Blättern und auch nicht mal so ein bisschen krank aussehen. Der war kaputt, der war elendig kaputt gegangen in kurzer Zeit. Und dann gebrauchte Jesus dieses Bild, dieses Baumes, weil seine Jünger waren erstaunt. So was haben die noch nie erlebt. Und dann erklärte er ihnen den Zusammenhang von Glaube und Wirkung. Und er sagte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor, hat wahrscheinlich ein Ölberg gemeint, und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch vergibt. Jesus legte die Grundlage für biblischen Glauben und das Verständnis, was wir bis heute haben. Und ich glaube, es gibt kaum eine Bibelstelle, die mich mehr gesegnet hat als diese. Diese Erkenntnis, ich grab immer noch und erkenne immer wieder Dinge neu und neue Dinge dazu und begreife, was da für eine Tiefe drin steckt. Der biblische Glaube ist fantastisch, nicht umsonst als das Schwert Gottes bezeichnet euer Glaube. Das Wort, der Schild des Glaubens ist das hat er. Wir haben das Wort und wir haben den Glauben als Schild, und zwar als türhoher Schild, beschrieben als ein großes römisches Schild mit mehreren Schichten weiter. Etwas, was stabil ist, was schützt. Drei Wege werden uns hier gesagt. Es gibt Übersetzungen, da steht in diesem Bibelversen dreimal das Wort sagen und zweimal das Wort glauben. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber da ist für mich eine Aussage drin. Glauben alleine ist es nicht. Sagen alleine auch nicht. Aber manchmal hilft mir das, Dinge oft genug zu sagen, dass Glaube geht. Weil wo kommt der Glaube her? Aus dem Wort, aus dem Hören des Wortes. Und da steht nicht aus dem Hören des Wortes, außer du sprichst es selbst aus. Ich brauche nicht immer den Pastor anrufen oder meinen Zellleiter, damit der mir das Wort sagt. Ich kann, ab einem gewissen Reifestadium sollte das sein, ich kann meine Bibel nehmen, ich kann das Wort nehmen und ich kann es mir zusprechen. Ich kann mir Dinge auswendig lernen, die mir wichtig sind für mich, für mein Leben, um in diesen Krisen siegreich zu bleiben, und spreche es mir aus. Das mache ich oft. Ich spreche oft Dinge mir selbst zu. Wenn ich gerade merke, boah, meine Gefühle machen gerade eine andere Reise oder gerade geht es irgendwo ganz schön schwer, dann spreche ich aus, was das Wort sagt. Und manchmal spreche ich es ganz oft aus, bis es sich mit Glauben verbindet und es in mir groß wird und stark wird. Und dann merke ich, ich bin drüber. Preis sei Gott. Drei Wege werden hier beschrieben zum Glauben. Erstens, glauben, was Gott sagt. Zweitens, sprechen, was Gott sagt. Drittens, empfangen, was Gott sagt. Das ist zu einfach. Stimmt. Wir machen es oft kompliziert. Das hat Jesus gesagt übrigens. Ich glaube, Jesus sagt, was er meint und was er sagt. Und er sagt, das ist, was wir tun sollen. Dann sollte ich mich auf diese Dinge konzentrieren, auf diese einfachen Dinge. Lernen zu glauben, was Jesus, was Gott sagt in seinem Wort. Das zu nehmen ist wirklich sagen, okay, Gott, du hast es gesagt. Okay, es ist so. Punkt. Aber, nein, es ist so. Das Aber zerschmettert immer den Glauben, den du vorher ausgedrückt hattest. Gott, ich will dir ja glauben, aber vergiss es. Kein Glauben, keine Wirkung. Aber wenn du da bist und sagst, ich glaub's Gott. Ich kann nicht alles erklären, ich verstehe auch nicht alles. Manchmal gehen Dinge auch anders aus, als ich es erwartet hätte. Aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt das nicht, dass du dich verändert hast, dass dein Wort nicht mehr gültig wäre. Es ist immer noch das Gleiche. Also glaube ich, was Gott sagt, und dann spreche ich, was Gott sagt. Und das ist die nächste Stufe. Ich weiß nicht, wie oft du vielleicht Kopfschmerzen hattest, vielleicht in irgendeinem Kaufhaus, und fährst die Rolltreppe hoch. Und dann kannst du so machen. Oder sagst, in Jesu Namen, ich bin geheilt. Kopfschmerz, verschwinde in Jesu Namen. Kopfschmerz, du gehst jetzt in Jesu Namen. Ja, was denken denn die Leute? Keine Ahnung. Vielleicht lustige Sachen. Musst ja nicht schreien. Manchmal reicht schon ein Flüstern, versteht ihr? Aber was mache ich mit dem Glauben, den ich habe? Ich muss ihn doch aktivieren. Ein inaktiver Glaube ist inaktiv. Er macht nichts, er ist nicht aktiv. Ein aktivierter Glaube, der wird aktiv. Ja, wenn ich nicht sofort was spürst, dann ist nicht schlimm. Und wenn du es 3 Tage machst, und dann ist der Kopfschmerz weg, ja, dann wäre er sonst auch weg. Weiß ich nicht. Das ist ja oft der Krux. Ich fange dann wieder mit meinem Verstand an. Macht das überhaupt Sinn? Ich habe herausgefunden, ich weiß überhaupt nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht so viele Worte des Glaubens gesprochen hätte, wie ich es getan habe. Ich persönlich glaube, ich wäre nicht mehr am Leben. Weil es gab einige Situationen, wo ich dem Tod sehr, sehr, sehr nah war. Und wo es nicht erklärbar ist, dass ich heute noch hier bin. Ich glaube, Dinge, man kann Dinge im Vorhinein vorbereiten. Und Gott macht es gerne. Er hilft uns, wenn wir ihm folgen. Und dann empfangen, das ist das Schönste, oder? Wenn dann der Scheck eintrifft, die Überweisung auf dem Konto ist, die Diagnose sich völlig verändert und auf einmal Heilung diagnostiziert wird, Gesundheit. Wenn die Ehe wieder das ist, was sie sein soll, Stück Himmel auf Erden, anstatt immer nur, oh Gott, ich muss nach Hause. Ich sehe meine Frau, ich sehe meinen Mann, oh Gott. Hoffentlich geht das gut, ein ganzes Wochenende. Ich meine, das kann eine Krise sein, oder? Wenn eine Ehe nicht so richtig heil ist. Aber was mache ich? Was spreche ich aus vorher? Wie behandle ich meinen Ehepartner mit meinen Worten? Obwohl er sich mies verhält oder sie sich mies verhält. Behandle ich sie so, spreche ich so über sie oder ihn, wie ich ihn möchte oder so, wie er ist? Ich sage dir, wenn du ihn so behandelst, wie er ist, wird er nie anders. Du festigst damit genau, was er ist. Du gibst ihm überhaupt keine Chance, vor allem, wenn er Jesus nicht kennt. Behandle ihn doch so, wie wenn er wäre, wie du das wünschst. Ja, würde ich dann lügen? Das ist eine Frage, ob du das glaubst, was das Wort sagst oder nicht. Wenn du das Wort glaubst und sagst, Moment mal, meine Worte haben Kraft. Hier steht, was ich sage, wenn ich es glaube, kommt in Existenz, der Vater es mir gibt. Und zwar alles. Hier steht, was immer es auch sei. Wow. Ist gut. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. So, ich kann meinem Herrn glauben oder ich kann ihm nicht glauben. Das ist anders. Ich bin entschieden, ihm zu glauben. Obwohl ich nicht alles verstehe, obwohl Dinge manchmal anders kommen, ich lasse mich nicht mehr davon irritieren. Ich habe herausgefunden, es gibt kein besseres Lebenskonzept. Es gibt keins. Guck dich um, probier Dinge aus oder am besten nicht. Guck dir Leute an, die sie ausprobieren und schau dir an, wie es nach ein paar Jahren aussieht. Es lohnt sich nicht. Das sind Umwege, die kannst du dir ersparen, die rauben dir nur kostbare Lebenszeit und du hast nur das eine, wenn es dir so geht wie mir, auf dieser Erde zumindest, das gilt es zu nutzen. Welche Voraussetzungen sagt diese Bibelstelle über Glauben? Wir sind immer noch im ersten Punkt. Glauben, euer Glaube. Da steht, wir sollen in Vergebung leben. Ah, es ist so abgedroschen, ne? Jetzt kommt er schon wieder mit dem Vergebungsthema. Das haben wir so oft gehört hier. Ich sage euch, warum ich das wieder bringe. Weil solange da jemand ist in deinem Leben, dem du nicht so begegnen kannst, als ob nie was zwischen euch gewesen wäre, solange müssen wir darüber lernen. Denn das Leben in der Liebe ist die einzig fruchtbare und siegreiche Lebensweise, die es gibt. Und alles, was mich aus dem Leben der Liebe rausbringt, ist gefährlich. Für mich, für meine Ehe, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Zellgruppe, für egal wen. Wenn ich nicht in der Liebe bin, hat der Feind einen Schritt in der Tür. Und den möchte ich ihm nicht geben. Das heißt, wo immer ich nicht in Vergebung lebe, ich meine nicht nur bis aussprechen, das ist ein wichtiger Schritt. Es gibt Leute, da habe ich es wahrscheinlich 100 Mal ausgesprochen, alleine für mich. Ich vergebe dieser Person. Weil immer noch was hochkam. So kleine Bitterkeit, kleiner Schmerz, dieses Gefühl, verraten zu sein oder schlecht behandelt worden zu sein. Wisst ihr, kennt das doch, oder? So, dann kommt es und was machst du mit dem Gefühl? Wichst es nur weg? Nein, ich spreche es weg. Ich sage nicht, ist ein Name, ich habe diese Person vergeben. Ich liebe sie. Wie ein Bruder, wie eine Schwester. Da ist nichts zwischen uns, ich lasse nichts zu. Und danach fühlst du anders? Nicht immer. Nicht immer sofort. Und dann spreche ich es wieder aus. Manchmal spreche ich es ein Jahr über aus. Es gibt so harte Fälle, da brauche ich länger vielleicht als ihr. Aber ich sagte, ich höre nicht auf damit. Solange, bis ich diese Person in die Augen gucken kann, kann sie herzlich umarmen. Ich muss sie eben nicht mögen. Aber lieben muss ich sie. Liebe hat Werke. Liebe geht mit Menschen anders um. Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe vergibt und Liebe vergisst. Das ist das Schwierige dabei manchmal, das Vergessen. Aber unsere Worte haben solch eine Kraft. Am besten ist, du triffst die Grundsatzentscheidung, sofort zu vergeben. Sobald dich jemand mies geschnitten hat auf der Arbeit, dir die Vorfahrt genommen hat im Straßenverkehr, deine Kinder dich übelst gerade so abgebügelt haben oder was auch immer dir passiert. Am besten ist, du vergibst sofort. Weil wenn du das machst, kommt dieser Stachel gar nicht erst rein. Weißt du, je länger das Ding drin ist, hättet es und dann macht es innere Entzündungen, das ist so eklige Sachen. Und das kann über Jahrzehnte wuchern und wachsen. Die anderen so zu behandeln, als ob sie nie etwas Negatives getan hätten, ist das Ziel. Hier gibt es nicht um Selbstvergewaltigung. Ich weiß, dass manche Dinge hier dauern, wenn Missbrauch da war, gerade sexueller, auch emotionaler Missbrauch. Leute, das kann eine Weile dauern, aber ich sage dir, wenn du nicht anfängst zu glauben und zu sprechen, was richtig ist, wirst du nicht empfangen, was du willst. Und ein freies Herz zu haben, ohne Bitterkeit, ich verrate dir was. Meiner Schätzung nach bringt das zwischen 10 und 30 Lebensjahre. Das ist keine medizinische Aussage, das ist meine Schätzung. Ich habe vieles beobachtet in den letzten 50 Jahren. Ich habe Leute früh sterben sehen, nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb. Ich hab ihr Leben so teils mitbekommen und habe gemerkt, Bitterkeit, Zorn, Wut, Unvergebenheit waren oft bei Leuten da, die sehr früh gestorben sind. Und Leute, die innerlich so offene Wesen hatten, die eigentlich schwer zu kränken waren, wisst ihr, die schnell vergeben haben und vergessen haben und die am nächsten Tag wieder gut waren, die habe ich sehr alt werden sehen und sehe sie immer noch sehr alt werden. Das sind meine Vorbilder. Und deine? Bitteres Herz, verkürztes Leben. Herz der Vergebung lässt alles möglich werden. Es gibt einige, die glauben für 100 und 120 Jahre. Preis sei Gott. Warum nicht? Wenn das Herz frei ist und du nicht an der elenden Krankheit zugrunde gehst, Bitterkeit führt in der Regel zu elenden Krankheiten, die langsam Makaida-Tod, nur von der anderen Seite, wisst ihr? Der Teufel hat auch so Schwerter. Der versucht auch. Bitterkeit ist eines seiner Lieblingsschwerter. Damit sich damit kriegt, nicht so gut. So, Voraussetzung heißt also, in Vergebung zu leben, und es heißt, mit dem Wort Gottes beständig gefüllt zu sein. Ich soll in Christus sein, sagt Johannes, und Christus in mir. Das sagt er immer und 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 immer wieder. Es muss wichtig sein, wenn der Apostel der Liebe uns das schreibt. Bleibt in Christus und seine Worte in euch. Und zwar herrschaftlich, nicht nur anwesend. Also kein Tag ohne das Lesen der Schrift. Ich frage jetzt nicht, wer von euch hat die letzte Woche einen Tag nicht in der Bibel gelesen? Aber wenn du dich jetzt melden müsstest, dann meine ich dich. Ich liebe dich. Deswegen sage ich dir das so klar. Das kannst du dir leisten. Aber dann müsste ich früher aufstehen. Das kannst du dir leisten. Und glaub mir, nach kurzer Zeit weißt du, dass ich recht habe. Regelmäßig Predigt-CDs zu hören, ist eine coole Sache. Warum nicht einmal die Woche eine Predigt-CD hören? Oder hier, Download, Christuszentrum. Ihr habt fast 200 Predigten, könnt ihr von uns da downloaden, von den letzten Jahren, kostenlos. Wenn ihr ein Smartphone dabei habt, könnt ihr das überall hören, im Auto, im Büro, im Joggen. Warum nicht eine Predigt die Woche, zusätzlich zu Zelle und Gottesdienst? Und die Hardcore-Leute, einen pro Tag. Wow. Wenn du die Zeit hast, vielleicht regelmäßig lange Fahrzeiten hast, dann mach doch eine pro Tag. Ich verspreche dir, dein Leben ist nie mehr das gleiche. Wenn du das ein paar Wochen gemacht hast, du wirst mehr als kühn. Und du wirst Dinge erleben, die du bisher nicht mal dir vorgestellt hast, dass du die erleben kannst. Gute Bücher lesen, ja. Wir geben unseren Zellleitern 4 Pflichtlektüren jedes Jahr. Ist nicht viel. Eigentlich sollten sie 4 pro Monat lesen. Warum sage ich das? Weil ich träume von Weltklasse-Leitern. Ich träume nicht von, naja, ganz, ganz netter Hauskreisleiter oder der Hauszellleiter. Ich träume von Männern und Frauen, die nächsten 20, 30, 40 Jahre dieses Land verändern. Und die lesen. Einige lesen, die haben vorher nie was gelesen. Die haben angefangen, Bücher zu lesen. Nur 4 im Jahr, okay, aber immerhin 4 im Jahr. Was liest du? Was für Bücher liest du? Hast du gute Bücher? Kannst dich gerne ranhängen an unsere Zellempfehlung. Das sind die besten Bücher, die meine Frau und ich im Jahr so lesen. Wir lesen so, naja, zusammen 40, 50 Bücher. Und die besten 4, die kriegen unsere Zellleiter. Weil es nicht jedes Buch so toll wie der Titel klingt oder der Autor erhoffen mag. Aber es gibt so große Schätze. Ah. Was kann man noch machen? QT mit dem Zellleiter kann man pflegen. Dass der einen mal ins Leben reinsprechen darf. Dass man den mal wirklich in sein Herz reingucken lässt. Meinst du echt, dem mein Herz so richtig alles offenbart? Mhm. Das ist eine gute Sache. Haben wenige bisher gemacht. Oft bleiben die Dinge an einer gewissen Oberfläche. Man spricht schon auch mal über ein Problem, aber dann über, wie soll ich sagen, über die angesagten Probleme, die akzeptierten Probleme. Warum nicht mal in die Tiefe gehen? Ich möchte es dir wirklich empfehlen, wenn du einen Zellleiter hast und dem vertraust oder ihr vertraust, dann sprich doch mal das an, was du noch keinem Menschen gesagt hast. Nicht, um dich bloßzustellen, sondern um einen Kämpfer an deiner Seite zu haben, der dir hilft, da rauszukommen. Und schließlich das Reden in neuen Zungen. Es gibt kaum eine stärkere Waffe, die du benutzen kannst, um deinen Glauben aufzubauen. Wisst ihr, durch all diese Dinge baut ihr sowas auf, ich nenne das eine geistliche Intuition. Intuition ist ja das, was dich zu gewissen Zeitpunkten das Richtige tun lässt. Intuition baut sich bewusst auf, es ist keine Zauberei oder sowas, es baut sich auf durch deine Lebenserfahrung. Durch Dinge, die du in Filmen gesehen hast, an Vorbildern beobachtet hast, selbst erlebt hast. Durch Schmerz vor allem, durch negative Dinge, das prägt. In der Regel trifft man eine falsche Entscheidung, die richtig wehgetan hat, aus diesem Grund allein intuitiv nicht nochmal. Man macht vielleicht eine andere falsche Entscheidung, aber dann nicht mehr die. Und so wie man diese Intuition aufbaut, so kann man ganz bewusst eine geistige Intuition aufbauen. Wenn du jeden Tag eine halbe Stunde in neuen Zungen sprichst, wirst du alleine hierdurch eine geistige Intuition aufbauen, die, ich muss das Wort wieder gebrauchen, die du dir bisher nicht vorstellen konntest. Was passiert, wenn du in neuen Zungen sprichst, sprichst du Dinge, die du nicht verstehst, aber der Vater. Und der Vater begegnet dir. Es ist ja keine One-Way-Linie, sondern wenn du in neuen Zungen sprichst, spricht dein Geist, gefüllt vom Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes und das tauscht sich aus. Und Gott bereitet Dinge vor, die du gar nicht weißt, dass kommen. Gott weiß, was morgen kommt, Gott weiß, was dir nachher noch begegnet. Und wenn du in Zungen gebetet hast, kann es sein, zum Beispiel, dass jemand deiner Kinder krank ist, du legst die Hände auf und die Heilung passiert sofort. Das liegt jetzt nicht daran, dass du so ein starker Heilungsevangelist wärst. Es liegt daran, dass du vorbereitet warst. In der Zeit, wo du in Zungen gebetet hast, hat dein Geist längst für deinen Jungen gebetet. Deswegen kam die Heilung so schnell. Deswegen gehe ich auch in keinen Gottesdienst, ohne vorbereitet zu sein. Auch auf diese Weise in Zungen zu beten, für die Veranstaltung zu beten. Du solltest in keine Zelle gehen, ohne dich vorzubereiten. Schon morgens in deinem Gebet. Pack eine feste Zungenrede ein in deine Gebetszeit, egal wie kurz oder lang die ist. Hier passieren übernatürliche Dinge. Die werden aufgestapelt und gelagert. Und wenn du sie brauchst, sind sie da. Du musst nicht einen großen Kampf kämpfen, der ist längst gekämpft worden. Durch jedes gute Buch, was du liest, durch jede gute Predigt, die du hörst, passieren diese Dinge. Du baust eine geistige Intuition auf. Und nachher, wenn dann eine Krise kommt, tust du im richtigen Moment das Richtige. Du kannst es nicht immer erklären, tust es einfach. Ich habe das mit meinen Kindern öfters erlebt. Ich habe euch die Zeugnisse erzählt, wo Katastrophen passiert sind, wo Unfälle passiert sind und wo die ersten Worte das Entscheidende waren. Und die ersten Worte, die rauskommen, sind das, was drin ist. Ist da Angst und Furcht? Oh Gott, was wird passieren? Oh Gott, das sieht hier ganz schlimm aus. Bla, 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 bla. Okay. Hast du die Tür aufgemacht für das, was du nicht willst? Oder du sprichst dir in Jesu Namen, du bist geheilt. Das weicht, das verschwindet sofort. Ich lasse das nicht zu. In meinem Herrschaftsbereich, meiner Familie. Hier habe ich geistige Autorität, lasse ich nicht zu. Verschwinde. Okay. Vielleicht bis hierhin. Also Voraussetzungen in Vergebung leben, mit dem Wort Gottes beständig gefüllt sein und drittens Geduld. Weil die ersten beiden Wege darfst du nicht verlassen, wenn es schwierig wird. Und dass es schwierig wird, sagt uns die Bibel von vorne bis hin. Das Leben, in dem wir leben, ist kein einfaches Leben. Da kommen schwierige Zeiten. Todestäler nennt David die im Psalm. Aber es sind Durchgangswege, es ist nicht das Ende. Auch wenn es manchmal so aussieht und sich noch öfters so anfühlt. Es sind Durchgangswege. Ich komme damit auf die nächste Aue, wenn ich ihm folge. Erfolg heißt, er folgt. Wem folgst du? Okay, zweiter Punkt. Wir müssen voran. Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen. Die Formulierung, Manfred Roth schreibt es, Weisheit der Menschen, sollte wörtlich übersetzt und nicht zu Menschenweisheit zusammengezogen werden. Sie bildet den Gegensatz zur Formulierung Gottes Kraft. Paulus wählte bewusst die Mehrzahl Menschen, denn er wusste, dass im Laufe der Zeit viele, die Gläubigen, mit ihrer Weisheit prahlen würden. Das geschieht zwangsläufig, wo Menschen das Wort Gottes legen und erklären. Entscheidend ist, dass der Glaube der Hörer in seiner Substanz einen festen Bezugspunkt hat, nämlich Gottes Kraft. Es geht also nicht hier um Menschenweisheit, sondern um Weisheit der Menschen, die wir nicht brauchen können, um gewisse Dinge zu lösen. Unser Glaube hängt nicht an menschlicher Weisheit. Er versucht zu erklären, Dinge versucht zu verstehen. Nicht mal, wenn wir versuchen, das Wort Gottes zu erklären und zu verstehen, was ja einen gewissen Reiz hat. Auch daran sollte unser Glaube nicht hängen. Nicht an irgendeiner Theologie alleine. Im Sprüche 28, Vers 26 in der Züricher Übersetzung steht, wer auf seinen eigenen Verstand vertraut, ist ein Dummer. Aha. Moment, auf eigenen Verstand und dann dumm, sagt er. Wer aber seinen Weg in Weisheit geht, wird gerettet. Das ist drastisch. Noch schöner, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Nun, die Weisheit der Menschen ist nicht die Antwort. Weil genau hier liegen die großen Schwächen der Korinther Gemeinde und vielleicht auch von dem einen oder anderen von uns hier. Viele hatten intellektuelle Hintergründe und glaubten hierdurch etwas Besonderes zu sein. Ja, wir fühlen uns ja besonders, wenn wir in der Gesellschaft gewisse Status erreicht haben oder gewisse Positionen. Paulus selbst war vor seiner Bekehrung ein intellektueller Gigant. Er hatte die beste Ausbildung genossen und sein Professor war kein geringerer als Gamaliel selbst, der schon zu Lebzeiten eine Legende in Israel war. Nachdem er sich bekehrt hatte, änderte er seinen Namen. Er nannte sich nun Paulus, was der Kleine bedeutet. Der große Gigant nahm sich einen neuen Namen und sagte übrigens, ich bin jetzt nicht mehr Mr. Superintendent und Mr. Oberpriester und Mr. Alleswissen, ich bin jetzt der Kleine. Nennt mich der Kleine. Hey, ist das cool oder ist das cool? Hat mir so gefallen, wo ich das jetzt rausgefunden habe. Wow, Paulus, du quälst mir immer besser. Du nennst dich der Kleine, du Riese. Er entschied sich, sich nicht selbst länger zu erhöhen und für wichtig zu achten, sondern Gott und seinen Willen. Das Ergebnis war, dass Gott diesen kleinen Paulus zum bedeutendsten Schriftsteller des Neuen Testaments machte und zum Gründer und Leiter zahlreicher Gemeinden. Der Kleine, nicht der Große, der Kleine. Hast du jemals in den Spiegel geguckt und hast gesagt, hey, Kleiner, steht dir gut, Kleine? Aber der Kleine gehört einem Großen. Und dient dem Großen. Oh. Glaube kann nicht alleine auf theoretischem Wissen über Gott aufgebaut sein. Gottes Kraft auf Erden, der Heilige Geist selbst, ist und muss der Substanzgeber sein. Wir brauchen eigene Erfahrungen mit der Kraft Gottes. Uns wurde der Heilige Geist gegeben, um durch ihn beständig Erfahrungen mit Gottes Kraft zu machen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Sondern unser Glaube soll auf Gottes Kraft beruhen. Und hier kommt die Herausforderung, die ein Leben lang währt. 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Gute Predigt, ich genieße es. Aber ich genieße es auch, wenn ich Kraftwirkungen erleben darf, sehen darf. Jemand, der nach kurzer Zeit im klinischen Tod wieder zurückkam, traf dort im Himmel einen alten Freund, der während seines irdischen Lebens Pastor war. Dieser Pastor sagte diesem Mann, dass wenn Menschen beten und sagten folgenden Satz, ich glaube und ich empfange, sich jedes Mal Engel in Bewegung setzten und die Dinge in Existenz brachten, um die auf diese Weise im Glauben gebetet wurde. Jemand im Jenseits beobachtet, was passiert, wenn Leute im Diesseits sagen, ich glaube und ich empfange? Und in diesem Moment werden Engel in Aktion geschickt. Dienstbare Geister ausgesandt, den Heiligen zu dienen, die das Reich empfangen. Dir und mir. Wünschst du dir, dass deine Engel ein bisschen aktiver werden? Es liegt nicht an den Engeln. Die stehen Gewehr bei Fuß und warten auf deine Befehle. Nur was wir meistens ausdrücken, da sagen sie, das mache ich lieber nicht. Oh, ich glaube, ich kriege die Grippe. Sind sie da? Das war's. Da sind sie inaktiv, weil unser Glaube inaktiv ist. Dieser Pastor sah folgende Wahrheit mit seinen eigenen geistigen Augen. Er sagte, je mehr Gebet an einem Ort war, desto weniger dämonische Aktivität war dort. Betest du regelmäßig? In deiner Familie? Vielleicht mit deinen Kindern? Mit deinem Ehepartner? Alleine? Es wird die dämonische Aktivität in deinem Umfeld reduzieren. Das ist eine gute Botschaft. Ich mag diese beiden Aussagen. Es war übrigens John Osteen, der im Himmel der Pastor war, den dieser Mann gesehen hatte, bevor er zurückkam in sein Leib. Dieser Pastor sagte auch noch, dass es zwei Arten des Gebets gibt, die du beten musst, wenn du ein Überwinder sein willst. John Osteen war schon zu Lebzeiten ein starker Lehrer. Und was er damit gegeben hat, fand ich auch interessant. Er sagte, du musst zwei Dinge tun. Du musst das Gebet der Autorität beten. Und du musst in Zungen beten. Es gibt viel mehr Gebetsarten, aber die beiden sind die grundsätzlichen Gebetsarten, um deine Durchbrüche zu bringen. Im Glauben zu befehlen, was das Wort sagt, Autorität. In Jesu Namen befehle ich, Krankheit weiche. Ich befehle, Finanzen kommt herbei und so weiter. Diese Dinge im Glauben zu befehlen und zum anderen in neuen Zungen zu beten. Kora parasiam barala matu komotiam basamo torala pratu komotiam barala so. Das sind die beiden Durchbruchsgebete. Sei fit in diesen beiden Bereichen. Lerne, wenn du es noch nicht kannst. Es gibt ein gutes Buch von Kenneth Hagin über die Arten des Gebets. Nicht so dick. Es sind alle Gebetsarten, die die Bibel hat drin. Auch die beiden. Es gibt drei Gründe, warum Gott uns berufen hat. Die stehen in Markus 3, Vers 14. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Drei Gründe. Jesus sagte, ich berufe euch, damit ihr bei mir seid. Ich berufe euch, damit ich euch aussenden kann, zu predigen. Und damit sie Vollmacht erhalten, schwere und unheilbare Krankheiten zu heilen, zu behandeln und Dämonen auszutreiben. Das sind die drei Gründe. Aha, das waren die 12 damals, ja. Dann lese weiter, dann waren es die 70. Dann nachher waren es die 120 im Obersaal. Und dann die Apostelgeschichte sprengt dann alle Grenzen. Jeder, der glaubt. Markus 16, Matthäus 28, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Oh, wow. Gott ist gut. Gott ist gut, ich sag's dir. Bei ihm sein ist eine, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Ich muss nur zusammenpacken. Das ist ein Konzentrat. Diese Predigt müsst ihr nacharbeiten. Ihr kriegt ein Handout, steht alles drin. Weil das ist zu viel, um es alles so auszuvalieren, dass man jedes Detail mitnimmt. Es gibt verschiedene Arten der Kraft Gottes. Im ersten Korintherbrief erwähnt Paulus einige davon. Er sagt zum einen, es gibt die Kraft des Namens Jesus Christus. Es gibt die Kraft des Kreuzes, die Kraft der Geistesgaben und Kraftwirkungen im Geist. Es gibt die Kraft des fünffältigen Dienstes. Es gibt die Kraft der Liebe. Es gibt die Kraft des Redens in neuen Zungen. Es gibt die Kraft des Zeugnisses und der Auferstehung. Das sind alles Dinge, die er beschreibt. Die Bibelstellen könnt ihr alle im Handout finden. Aber was ist das Ziel von Gottes Kraft? Es ist immer der Segnungsauftrag. Kraft ist immer mit Auftrag verbunden. Wir wissen, Energie lässt Licht leuchten, elektrische Geräte arbeiten, hält die Wohnung warm, lässt das Auto fahren. Gottes Kraft will immer Menschen die Liebe und Güte Gottes zeigen. Gott will mit seiner Kraft heilen. Er will mit seiner Kraft Sinn und Ziel geben. Er will Menschen befreien. Er will Menschen retten. Er will Menschen helfen, dieses Leben erfolgreich zu leben. Dafür ist die Kraft gegeben. Dafür ist sie da. Dafür haben wir sie, um sie mitzuteilen. Und Paulus lebte diese Kraft aus. Er ließ den Wahrsagegeist in der Frau durch seinen Befehl verstummen. Das waren Gebete der Autorität. Er wurde samt dem Begleiter Silas durch ein übernatürliches Erdbeben aus dem Gefängnis in Philippi befreit. Durch sein Gebet und der Handauflegung empfingen die Christen in Ephesus die Geistestaufe. Man benutzte Schweißtücher und Arbeitstücher, die er an seinem Leib trug, um dadurch Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Ey Leute, ist das Kraft oder was? Jesus kenne ich. Und auch Paulus ist bekannt, sagten die Dämonen. Wer aber seid ihr? Einen besessenen Mann, wo irgendwelche Leute ihn da austreiben wollten. Und 7 Männer mussten nackt fliehen. Die Dämonen kannten also den Paulus, den Kleinen. Und vor dem Kleinen hatten sie einen großen Respekt. Es war Paulus, der den toten Eutychus auferweckte, der während seiner langen Predigt in Troas vom Fenster des 3. Stocks stürzte. Es war Paulus, der eine ganze Schiffsbesatzung von 276 Männern nach dem Schiffsbruch prophezeite, keinem von euch, nämlich wird auch nur ein Haar aus seinem Kopf verloren gehen. Er konnte nicht nur der Biss einer hochgiftigen Schlange nichts anhaben, er heilte auch direkt danach den Gouverneur von Malta und alle Kranken der Insel. Ist das Kraft? Das ist, was wir haben. Nicht, was wir haben können. Diese Kraft ist da. Sie muss nur aktiviert werden. Durch Glauben. Ohne Glauben keine Kraft. Ich möchte euch ein Zeugnis weitergeben. Das hatte ich hier im Erweckungsgottesdienst zwar auch schon getan, aber waren viele von euch nicht da. Der amerikanische Prediger Mark Barclay erzählte auf der Kenneth Copeland Ministers Conference im Januar in Fort Worth am 22.01. folgende Begebenheit, die sich im Sommer 2014 ereignete. Seine Enkelin Jaden ertrank im letzten Jahr im Pool ihrer Eltern. Ihre langen Haare wurden irgendwie von der Filterkappe eingesaugt und das Kind konnte sich nicht mehr befreien. Ihr Vater wurde von anderen Kindern gerufen, die ihm sagten, dass Jaden mit dem Gesicht im Wasser läge und sich nicht mehr bewege. Mit aller Kraft zog er an den Haaren gegen den Zug des Filters und bekam sie nach einiger Zeit frei. Sie war hier schon bewegungslos. Inzwischen war der Krankenwagen da, die Sanitäter gaben nach 5 Minuten Wiederbelebungsversuchen auf. Sie hatten in dieser ganzen Zeit keinerlei Atmung, keinen Puls. Sie war kalt, die Hautfarbe veränderte sich und auch sonst hatte sie alle Anzeichen einer Toten. Sie erklärten sie für tot und forderten gemäß Vorschrift einen Arzt an, um den Totenschein auszustellen, so wie es die Vorschrift vorsah. Aber da war noch Jadens Vater, der Schwiegersohn von diesem Prediger, der das erzählte. Der wuchs unter seinem Schwiegervater auf, der ein machtvoller Pastor im Wort ist. Ehemaliger US-Marine, der dann sich bekehrt hat und eine starke Gemeinde leitet. Und hatte gelernt, dass Gebet der Autorität funktionierte. In dem Moment, wo die Sanitäter aufgaben und sagen, können nichts mehr tun, das Mädchen ist definitiv tot, schrie er, nein, Satan, du wirst mir Jaden nicht nehmen. Ich bin Zehntengeber und beanspruche das Leben meiner Tochter. Das war der wörtliche Satz. Wow, er ist Zehntengeber. Er beansprucht das Leben seiner Tochter. Wo ist der Zusammenhang? Er wusste um den Bund, den er hatte, dessen wichtigstes Bundeszeichen nach wie vor der Zehnte ist. Jedes Mal, wenn ich meine Opfer gebe, sage ich, Gott, ich danke dir für den Bund, den ich mit dir habe. Du bist mein Bündnispartner. Das heißt, alles, was du hast, steht mir zur Verfügung. Und alles, was ich habe, dir, aber du willst ja nur 10% und Opfer. Ich erinnere mich jedes Mal dran. Ich sage, ich bin im Bund mit ihm. Und dieser Mann wusste genau das Gleiche. Ich habe für meine Kinder Ähnliches erlebt. Nicht Tod und Auferstehung, aber Wunderheilung mehr als einmal. Und ich weiß, es hat was zu tun. In genau dem Moment, wo er das schrie, zuckte das Mädchen und der ganze Körper schien etwas vom Boden abzuheben. Sie machte die Augen auf und war wieder da. Als kurze Zeit später der Arzt ankam, fragte dieser erstaunt, wo das ertrunkene Mädchen sei. Die Sanitäter standen immer noch mit offenem Mund und zeigten nur. Wie? Die springt da rum, die ist lebendig. Mehr ging nicht in dem Moment. Die waren völlig baff und fertig. Und das Mädchen, Jaden, die hüpfte quietschfidel in der Gegend rum. Da ja nach 3 Minuten ohne Atmung das Gehirn normalerweise schon davon trägt, war die Überraschung groß, nach deutlich längerer Zeit ohne Sauerstoff, auch die anschließenden Untersuchungen im Krankenhaus keinen Gehirnschaden feststellen konnten. Es war ein hundertprozentiges Wunder, das Kraft trat, weil ein Mann seine Autorität in Christus kannte und die Kraft der Worte des Glaubens einsetzte. Dieser Mann wusste, was der Bund mit Gott bedeutet und was die Macht seiner eigenen Worte in diesem entscheidenden Moment vollbringen kann. Als dann im Krankenhaus der Großvater, dieser Mark Barclay, kam und seine Enkelin sah und sie fragte, ob er für sie beten sollte, sagten Jaden nur, nein, ich bin wie Jesus von den Toten auferstanden, aber für Mama kannst du beten, der geht's gar nicht so gut. Halleluja. Heute Morgen las ich die englische Charisma und las da auch ein ähnliches Zeugnis. Es war eine 40-jährige Frau, die hatte ihr Baby gerade geboren. Und ich habe es nicht ganz die medizinischen Dinge verstanden, aber das war hochkomplikativ. Und die Frau lag im Sterben danach und es konnte auch wohl nichts getan werden. Und sie starb dann. Die Familie war da, hatte das kleine, frisch geborene Baby im Arm. Und es verging eine Dreiviertelstunde, Herzzeichen ohne Puls. Wurde auch für tot erklärt. Und die nahmen dann Abschied, die Familie, und sie beteten zusammen, im Vorraum dann, und trösteten sich, weinten, aber sie beteten. Sie sagten, Gott, da ist doch was möglich. Und nach kurzer Zeit kam die Schwester vom OP-Saal, wo die Frau noch lag, und sagte, hört nicht auf zu beten, sie hat wieder Puls. Das Herz hat wieder angefangen zu schlagen, nach 45 Minuten. Die Frau ist untersucht worden, sie hat keinerlei Schäden. Sie ist vollständig gesund, sie konnte 2 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wisst ihr, da ist mehr. Nur weil wir das noch nicht alles selbst erlebt haben, heißt es nicht, dass es nicht verfügbar wäre oder möglich wäre. Wir geben oft zu früh auf. Ich bin der Letzte, der sagt, mach dir Druck und mach einen Krampf draußen. So. Nicht nötig. Aber ich glaube, unser Glaube kann wachsen. Und wir können ihn in mehr Bereichen unseres Lebens aktivieren, als wir das bisher vielleicht tun. Ich fasse zusammen. Es geht um unseren Glauben und darum, dass wir diesen Glauben beständig nähren. Das ist wichtig. Glaube wächst nicht von alleine. Er wächst immer durch das Hören des Wortes. Das ist die einzige Art, wie die Bibel mir sagt, dass mein Glaube sich entwickelt. Ich habe das Maß des Glaubens, wie jeder andere Mensch, sogar die Ungläubigen haben dieses Maß. Aber was ich daraus mache, ist eine andere Sache. Es ist wie das Saatkorn, was ich aussähe. Ich kann ein Apfelbäumchen aussehen und ich kann mich drum kümmern und kann es hegen und pflegen und es wird ein wundervoller Baum. Oder ich tue das Ding in die Erde und lasse es mal gucken, was passiert. Wenn ich Glück habe, wird ein Bäumchen draus, wenn ich Pech habe, wird ein Grüppel draus oder es stirbt. Und das ist, was unser Glaube ist. Wir sind die, die unseren Glauben entwickeln, niemand anderes. die Gemeinde, der Gottesdienst, ist nur ein Angebot dafür, nur eine Möglichkeit, dass Glaube wächst. Eine gute ist zugegeben. Nach so einem Gottesdienst geht mein eigener Glaube groß hier raus. Ich habe wundervolle Dinge gesehen, gehört, ich höre mir selbst zu, ich werde gesegnet, weil das Wort macht das mit mir dasselbe mit dir. Preis sei Gott. Es ist gut, sich selbst zu predigen. Ich mache das häufig. Ja, predige dir selbst. Predige die Wahrheit, predige die richtigen guten Dinge gegen das, was die Gefühle und Erfahrungen um dich herum zu predigen scheinen. Zweitens, es geht darum, dass wir nicht die Weisheit der Menschen zum Maßstab machen. Weisheit hat seinen Platz, Verstand hat seinen Platz, aber es ist nicht geeignet, um meinen Glauben zum Wachsen zu bringen. Drittens, wir sollen viel mehr in der Kraft und Weisheit Gottes zunehmen. So gilt diese Aufforderung einem jeden von uns, nicht nur für dieses Jahr, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Gott hat uns als Gemeinde ein weiteres Jahr geschenkt. Er hat uns, die wir hier sitzen, leben ein weiteres Jahr geschenkt. Was werden wir damit tun? Wie werden wir es nutzen? Ich empfehle dir, sei entschieden, den Status quo zu verändern. Stell dich ganz neu Gott zur Verfügung. Sei nicht wie die Gläubigen der dritten Gruppe, die ihren eigenen Willen klar über den von Gott stellen. Sie werden nie Zeichen und Wunder sehen. Ich habe eingeladen zur Leiterschule 2 und ich glaube, einige von euch gehören dahin. Aber jeder hat das Recht, Nein zu sagen. Gott akzeptiert es. Deswegen sage ich jedem, der mich fragt, sprich mit Gott. Sprich mit ihm. Vielleicht ruft er dich, auch wenn du sagst, oh, ich spreche so vieles dagegen. Sprich mit ihm. Weißt du, wenn er Ja sagt, ist es mir egal, was dagegen spricht. Wenn er mir irgendwas zu tun sagt, dann tue ich es. Damit bin ich gut gefahren. Seit vielen, vielen Jahren. So, ich empfehle dir dasselbe. Sprich mit ihm. Nicht mit mir. Sprich mit ihm. Und dann tu, was er sagt. Egal, was es kostet. Nicht nur im Bereich, in jedem Bereich deines Lebens. Wenn du immer irgendwo stehst. Ich kann es nicht hören, weißt du, nicht mehr. Wenn Leute sagen, ja, da hilft nur noch beten. Für jedes Mal, wo ich das gehört habe, 1 Euro, ich wäre ein gemachter Mann. Ist es denn wirklich das so, dass wir so am Ende sind, dass wir jetzt schon beten müssen? Leute, Gebet ist die kräftigste und mächtigste Waffe, die es gibt auf der Welt. Nur wir brauchen, um zu beten. Wenn wir keinen Glauben haben, werden wir auch nicht beten. Weil wir haben ja keinen Glauben, dass es wirklich was bringt. Vielleicht, weil wir so oft ohne Glauben gebetet haben. Bau deinen Glauben auf und dann nimm ihn und bete im Glauben. Sprich die Dinge im Glauben. Das, was du willst, nicht das, was du hast. Stell dich Gott ganz zur Verfügung. Mach du 2015 zu dem Jahr der Kraft für dich. Lerne die Liebe in einer Weise zu leben, dass Menschen dadurch die Liebe und die Güte Gottes erkennen. Und ich möchte euch noch einmal herausfordern zum Schluss. Ich möchte euch 4 Möglichkeiten vorstellen und ich will keinen Aufruf machen und sowas hierfür jetzt. Es wird eure persönliche Entscheidung sein. Aber wenn du dich für eine dieser 4 Dinge entscheidest, möchte ich, dass du aufstehst auf deinem Platz und dass du das Gott kurz sagst mit deinen Worten. Nicht jetzt, dass wir das hören, einfach nur du. Okay? Gleichzeitig jeder im Raum. 4 Möglichkeiten, wie du deinen Glauben beeinflussen kannst. Leichte Sachen. Fang ganz leicht an, wird dann ein bisschen herausfordernder zum Schluss. Ich lese die Dinge zuerst vor und dann könnt ihr kurz überlegen. Jeden Tag mindestens 2 Kapitel in der Bibel zu lesen. Erste Herausforderung. Zweitens, jeden Tag mindestens 15 Minuten in neuen Zungen zu sprechen. Dritte Herausforderung, jeden Tag eine gute Predigt anzuhören. Und viertens, jeden Monat ein christliches Buch zu lesen. Denk kurz nach. 2 Kapitel in der Bibel, 15 Minuten neue Zunge, eine Predigt pro Tag, ein christliches Buch pro Monat. Niemand musste was machen jetzt. Aber wenn du sagst, es wäre eigentlich gut, wenn ich jetzt hier eine Entscheidung treffe und mache eine Sache konsequent von diesen 4, dann steh bitte jetzt auf. Halleluja. Jetzt sag du es deinem Gott in einer halben Minute, sag ihm, was du tust, wie du es tust, mach es vor ihm fest. Danke, Vater. Die anderen können in neuen Zungen beten in der Zeit. Kura para siam barolo bosandia tui. Thank you, Jesus. Kusta baria la somotoi. Quem bora la profondo stari alla siambai. Quem bo so comati ambaro lo soi. Ich segne jeden, der hier jetzt steht und Entscheidung getroffen hat. Und Vater, ich danke dir, dass du Autorität gegeben hast, diese Entscheidung zu festen Säulen zu machen in ihrem Leben. Hilf ihnen, das durchzuziehen. Hilf ihnen auch, die Geduld aufzubringen, auch in schwierigen Zeiten, das hier als Lebensstandard durchzuziehen. Vater, ich danke dir, dass hier große und mächtige Dinge vorbereitet werden, dass der Glaube sich nähert und wächst und entwickelt zu dem Maß hin, Herr, den du vorgesehen hast für jedes einzelne Leben. Ein Leben in Kraft. In Jesu Namen. Amen. Nehmt doch bitte noch einen Moment Platz. Ich möchte noch eine wichtige Frage stellen. Möglicherweise sagst du, hey, Glaube, das ist cool und Kraft ist auch cool, aber bisher, naja, ich kenne Jesus Christus noch nicht wirklich. Ich folge ihm nicht nach. Ich bin hier zwar und bin interessiert, aber ich habe das nie für mich beschlossen. Ich frage dich, ist das jetzt nicht der Moment, wo du sagen solltest, das hier heute ist mein Entschluss? So wie andere aufgestanden sind, um eine Entscheidung zu treffen, etwas zu verändern, so ist das hier eine ganz wichtige und große Veränderung. Und ich frage jetzt, wer ist hier und sagt, ich möchte etwas verändern? Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Zeig's mir doch kurz an. Ich sehe niemanden hier vor Ort. Aber vielleicht ist jemand zu Hause beim Livestream dabei. Und so möchte ich, dass wir zusammen ein Hingabegebet sprechen. Steht doch nochmal mit mir. Sprecht mir folgende Worte nach, um die Nachfolge Jesu Christi festzumachen oder sie zu bestätigen, wenn sie schon besteht. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Darum bringe ich dir jetzt all meine Lebensschuld und bitte dich, vergib mir, Herr. Mach mich ganz rein davon. Von heute an will ich dir nachfolgen als meinem Herrn und Gott. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis sei Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu fassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dir Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christzentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über die Scheidung von Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josefstraße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang finden, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.